Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Liebe Hörende, fühlt euch geherzt, geküsst und willkommen am Telestammtisch, wo eine Gruppe hingebungsvoller Fans und Fansinnen die neuesten Erscheinungen im Film- und Fernsehbereich leidenschaftlich und fundiert für euch bespricht. Heute kehren wir nach langem Krieg und langer Reise nach Hause zurück, kriechen nackt einen Berg hinauf, mampfen Erde und metzeln die Freier unserer Frau nieder. Ja, es geht um The Return. Auf Deutsch bekannt als Rückkehr nach Ithaka, entstanden unter der Regie von Uberto Pasolini und mit Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer und Marwan Kenzari in den Hauptrollen. Und die Spanner dieses Bogens sind dieses Mal meine Wenigkeit, Lasse Vogt, und die Werte Laura.
Hallöchen.
Ja, wir haben uns hier versammelt, um über The Return zu reden. Ich habe schon alles Misswerte gesagt, der Film geht knapp unter 2 Stunden. Und mit welchen Vorstellungen bist du denn überhaupt in diesen Film rangegangen? Bist du überhaupt mit der Originalgeschichte vertraut?
Also ich habe die Odyssee tatsächlich nicht gelesen, aber ich bin natürlich mit dem Stoff und dem Inhalt vertraut. Ich habe so die Erinnerung dran, dass ich als Kind irgendwie immer so eine Trickfilmserie gesehen habe auf Kika über Odysseus. Das ist so meine Verbindung dazu. Genau, und The Return, das Witzige ist, als ich in den Reihen bin, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mir angucke, weil ich habe den im Filmfestival gesehen in Rotterdam, aber schon im Januar. Ja, ist schon lange her. Ich habe den jetzt nochmal rewatcht. Ich habe den das erste Mal im Januar gesehen und ich habe den eigentlich nur geguckt, weil ich halt auf meinen Flixbus gewartet habe, weil ich nach Köln zurückfahren wollte. Und ich hatte noch so viel Zeit, weil der kam erst 20 Uhr und ich war so, okay, lass mal noch irgendeinen Film gucken. Und dann bin ich halt in The Return gegangen.
Aber du wusstest dann...
Ich habe dann so irgendwann auch gecheckt, so, Odysseus und so.
Also wirklich komplett blind. Das ist ja auch mal lustig. Ach, wie schön. Ja, ich meine, ich wusste natürlich vorher, ich habe einen Trailer gesehen vor Monaten und ich glaube, das Cover vom Soundtrack-Album und deshalb wusste ich, was auf mich zukommt. Und ich dachte halt, die machen eine Geschichte nur über den Teil? Okay, also nur einen Film darüber, ohne die ganze Odyssee. Das ist sehr lustig, weil aktuell arbeitet ja Christopher Nolan an der tatsächlichen Verfilmung der Odyssee.
Das ist quasi das Sequel jetzt.
Sequel sozusagen. Aber ich denke ja mal, Nolan nimmt diesen Teil auch mit rein. Würde ich mal sagen, eigentlich. Ist ja wichtig. Aber deshalb wäre das hier vielleicht, weiß nicht, vielleicht stellt sich das hier als interessantes Companion-Piece heraus. Das müsste man ja mal sehen. Aber ich denke halt, optisch und so weiter passt das natürlich nicht zusammen, aber ist ja wurscht. Es wäre trotzdem garantiert ein interessanter Vergleich. Hier haben wir eben die Situation, dass die ganze Odyssee-Geschichte, alles mit Troja und so weiter, ist hier nicht drin. Es beginnt mit Odysseus' Rückkehr nach Ithaka. Allerdings, und das ist ja im Prinzip der Spoiler sozusagen, aber halt, hey, ich meine, davon handelt der Film. Wir wissen ganz lange nicht, dass es Odysseus ist. Der unwissende Zuschauer erfährt es erst, als ein Charakter eine Narbe an ihm entdeckt. Und das dauert eine ganze, ganze Weile. Davor revealt er sich nicht als Odysseus. Er redet quasi von ihm in der dritten Person. Er wirkt fast so, als hätte er sein Gedächtnis verloren zwischendurch. Aber das geht relativ schnell weg. Und dann, deshalb sind wir für eine Weile einfach bei diesem Stranger. Aber sie haben das Setup ist relativ klar. Ich meine, die Königin sitzt dort auf der Insel Ithaka und wartet auf ihren Mann, der irgendwann hoffentlich heimkehrt. Aber ganz viele andere Männer haben sich versammelt. Also wie in der Story, die sie gerne heiraten möchten, weil, hey, komm, Odysseus ist tot, und sie glaubt noch ganz fest daran und hält die hin, der Sohn, und das ist hier eben in diesem Fall Charlie Plummer, der hat eigentlich auch schon fast aufgegeben, aber beschützt seine Mutter so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Rebell, und ja, es geht darum, wie sie langsam so ein bisschen zueinander finden und so Ralph Fiennes sich ein bisschen mit den Locals anfreundet und dann natürlich auch versucht, irgendwie in den Palast zu kommen, wie sie es nennen, um dann in irgendeiner Form zu zeigen, hey, hier bin ich, und was mit den Freiern dann geschieht, ist eigentlich auch allgemein bekannt. Dein erster Eindruck, was sagst du zu dem Film?
Also ich muss sagen, ich habe den jetzt beim zweiten Mal, ich habe den heute nochmal rewatcht und da fand ich ihn tatsächlich nochmal ein Stück besser. Also zumindest habe ich ihn jetzt besser bewertet als beim letzten Mal.
Ah.
Aber mir hat der ziemlich gut gefallen, weil ich finde, der hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ich finde die Optik mega cool, diese kargen Landschaften, dieses, ich finde, es ist recht, doch optisch recht minimalistisch irgendwie. Wir haben auch eine sehr gedeckte Farbpalette. Und ich, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Es ist nicht nur optisch minimalistisch, auch von der Ausstattung, weil es wirkt so, als hätten die einfach in Ruinen gekarrt und hätten dann da was gefilmt. Also es sind sehr schöne Bilder, aber die Kostüme sind sehr, also ich meine, ich schätze mal, die sind halbwegs authentisch, aber sie sind halt nicht flashy. Und das Szenenbild ist halt wirklich sehr heruntergekommen. Es wirkt halt alles, als sei es einfach in echten Mauern, sehr viel spielt draußen, sehr viel für den kleinen Hütten und der Palast selbst ist halt von innen auch sehr karg. Also die haben dann nicht irgendwas mit großen CGI-Stadt-Vistas und halt wirklich glänzendem Palast und so weiter. Das ist alles sehr, sehr bodenständig und dadurch wirkt es sehr theaterhaft. Dieser ganze Minimalismus, ich würde sagen, dass funktioniert größtenteils ganz, ganz gut eigentlich, weil dann konzentriert man sich vollständig auf die Schauspielenden und deren Figuren. Und das ist eben auch das, worum es tatsächlich in dem Film geht. Die Regie selbst ist sehr zurückhaltend. Die gibt einfach den Schauspielenden Raum. Und ansonsten hast du halt die Musik, um ein bisschen die Gefühle zu tragen. Und man wartet aber die ganze Zeit so ein bisschen auf so einen gewissen Knalleffekt trotzdem. Aber letztendlich fand ich das doch sehr angenehm zu gucken. Es ist nicht irgendwie so überkandidelt, weiß nicht, artsy, wo die halt so irgendwas Dummes, also wie diese albtraumhafte Zweiteiler-Version, die ich sehen musste, diese französische über Joan of Arc, wo das alles so richtig schlimm artsy-fartsy theatermäßig gemacht ist, was einfach unerträglich war. Das hier ist ganz anders und was eben hilft, ist, dass wir hier qualitativ hochwertige Akteure haben, die das alles rüberbringen. Was hättest du denn noch zu sagen über das Ding?
Ja, also ich finde auch, es war ja quasi wie so ein Kammerspiel irgendwie und es war alles sehr reduziert, aber ich fand es trotzdem super intensiv. Und was mir heute jetzt beim zweiten Gucken auch nochmal richtig krass aufgefallen ist, wie wenig Dialog es eigentlich gibt. Also ich dachte mir so, ja, ich habe den schon mal gesehen, so ich will nur nochmal meine Erinnerung auffrischen, ich gucke den so nebenbei, so beim Abwaschen oder so. Aber ich konnte das nicht machen, weil es wurde fast nicht geredet. Es war die ganze Zeit nur Musik da. Und das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, weil ich achte oft nicht so bewusst auf Musik, weil das eher so in meinem Hinterkopf wahrgenommen wird. Aber dieses Mal ist mir das so krass aufgefallen. Der hat ja so einen intensiven Soundtrack, dieser Film. Der hat mich irgendwie so ein bisschen an den Opening-Soundtrack von Carol erinnert, falls du den Film kennst.
Oh ja, das ist lustig, weil ich glaube, die Carol-Musik war ja von Carter Burrell.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mich hat nämlich der Soundtrack an einen anderen Carter Burrell-Score erinnert, nämlich an Burn After Reading.
Ah, das habe ich nicht gesehen.
Es gibt ein bestimmtes Streicherstück, was sehr ähnlich klingt wie das Streicherstück, was hier
das klingt so ähnlich, nämlich fand ich auch. Und das habe ich die ganze Zeit daran erinnert, aber ich fand den Score fand ich mega und in Kombination mit diesen Bildern einfach toll. Und getragen wird der Film aber natürlich von der super starken Besetzung. Also
Ralph Fiennes, der sich hier mit vollem Körpereinsatz reinwirft, im wahrsten Sinne. Wenn ihr Ralph Fiennes komplett nackt sehen wollt, ist das hier ein Film für euch.
Ja.
Hatte ich nicht mit gerechnet, aber schön, dass ein bisschen für Ausgleich gesorgt wird. Auf diese Weise. Ralph Fiennes ist einer, den ich sowieso super gern sehe. Ganz hervorragender Schauspieler, der immer Spaß macht. Ich war von einem Aspekt leider enttäuscht von ihm hier. Nämlich, Ralph Fiennes ist so ein Schauspieler und das würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Und darauf wurde ich durch einen anderen Podcast gestoßen. Es gibt einen alten britischen Comedy-Schauspieler namens Leonard Rossiter. Unter anderem bekannt durch so Serien wie Rising Damp, wo er den Vermieter spielt. Und Ralph Fiennes hat in fast jedem Film einen Moment, wo er vollständig einen auf Leonard Rossiter macht. Halt, wo er so klingt wie er und so aussieht wie er. Der hat diese ganz besondere Stimmlage, die er dann da irgendwie findet. Und es gibt immer so diese kleinen Ausraster in seinen Filmen, wo dann immer da irgendwo was drin ist. Einer der besten Momente in James Bond No Time to Die. Da gibt es jetzt diesen Moment, wo jetzt Bond irgendwie, you have no right to speak to me this way. If you have nothing left to give, you are irrelevant. Und das klingt halt exakt wie Leonard Rossiter. Und ich habe auf diesen Moment hier gewartet und der kam leider nie. Also leider. Es ist sehr understatedes Schauspiel, aber auf eine sehr gute Weise. Und die sind hier alle wundervoll glaubwürdig, wie ich fand. Es ist halt, wie gesagt, halt, ob das jetzt genau die richtigen Kostüme sind, oder ob das die richtigen Frisuren sind, schwamm drüber. Ist total egal. Es wirkt innerhalb dieses Universums, was sie sich hier visuell aufbauen, finde ich, wirkt das alles sehr stimmig und schlüssig. Und ja, und wir haben hier unser Leading Quartett und das finde ich war größtenteils halt, ja, ganz stark.
Ja, und ich finde auch, Ralph Fiennes hat eine krasse körperliche Transformation auch einfach durchgemacht, ich frage mich halt, es sah schon echt aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie bearbeitet oder getrickst war. Ich glaube, der wird sich schon irgendwie am Anfang so ein bisschen runtergehungert haben für die Rolle, weil er wird dann natürlich so auf Ithaka angeschwemmt und ist komplett gebeutelt von seiner Odyssee und wie er da durchs Meer getrieben ist. Und dann ist er wirklich Haut und Knochen gefühlt und dann ist er da aber eine Weile und dann ist er am Ende, hat er wieder so voll die Muskeln und das fand ich echt krass.
Ja, das ist schon der Wahnsinn, was wie der sich hier präsentiert. Und das ist halt ziemlich gut. Und als halt Juliette Binoche, die ist hier nicht einfach nur die passive Frau, halt, sie ist leidenschaftlich, sie ist clever und sie wird halt die ganze Zeit bedrängt von Marwan Kenzari, welcher im Prinzip so eigentlich der Schlauste von diesen ganzen Freiern ist. Und der hat diese Attitüde, diese sehr, sehr ruhige, diese ganz wirklich einfach nur so kontrollierende und halt irgendwie, oh, ich lauere so die ganze Zeit. Und selbst im Finale löst er sich nicht aus dieser Art von Performance. Halt, er zeigt irgendwie gar keine Angst, er wirkt nicht gestresst in irgendeiner Form. Es ist sehr, sehr unheimlich, wie er das macht. Immer dieser Strippenzieher immer.
Ja, also allgemein bei den ganzen Freiern, da sind ja echt krasse Charaktere teilweise dabei. Und ich finde ein ganz zentrales Thema des Films für mich, was jetzt aber auch erst irgendwie beim Rewatchen rausgekommen ist, ist einfach toxische Männlichkeit.
Oh, also, sowas von.
Es ist so, oh, das ist echt, ich fand das jetzt noch viel unangenehmer, jetzt, weil ich das nochmal geguckt habe. Und da sind ja auch so doch sehr krasse Szenen dabei. Also es gibt ja eine, ja doch, Vergewaltigungsszene, meine ich, die man nicht direkt sieht, aber wo tatsächlich auch ein Mann von zwei Männern sexuell misshandelt wird.
Ja, und sie wird verbal eingeleitet und dann sieht man quasi den Aftermath. Das fand ich halt auch sehr, 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 sehr stark, also halt in dem Sinne von, ach du meine Güte, das war halt also echt, das ist, zeigt die Attitüde das, von denen sehr gut.
Ja, das finde ich voll gut, dass der Film, der beschönigt echt nicht oder so, der ist echt einfach so in your face und ich finde auch dadurch, dass das ganze Setting und alles so reduziert ist, ist es einfach, dieses Charakterliche kommt da so stark raus und das finde ich ist eine extrem große Stärke des Films.
Ja, ich hatte als damit, letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass dann halt das große Finale kommt. Und da hatte ich ein bisschen mehr mit so einem etwas größeren Effekt gerechnet. Aber halt, wenn immer Gewalt in dem Film passiert, dann ist es sehr, auf eine sehr fiese Weise irgendwie realistisch und irgendwie nur so nebenbei. Manchmal, einem wird ja irgendwie so im Vorbeigehen mal so die Kehle durchgeschnitten oder sowas. Ja. Also das ist, passiert einfach so, ja, wie auch immer. So, das ist halt einfach die Welt, in der wir leben.
Ja. Genau dieser Moment ist mir nämlich auch heute aufgefallen, wo der einfach so da vorbeigeht, sein Messer zückt und einfach so dem die Kehle, als wäre das nichts. Und das ist krass.
Das ist wirklich beeindruckend. Und halt gegen Ende, es wird nicht glorifiziert am Schluss. Und die hatten auch garantiert höchstwahrscheinlich ja nicht irgendwie das größte Budget, um jetzt da super tolle Gore-Effekte zu machen. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie es zeigen, es wirkt sehr bodenständig, es wirkt sehr realistisch. Und nicht super verstörend. Es gibt so eine längere Long-Take-Szene im Finale, die ganz gut ist auch. Also es ist ganz schick gemacht. Es ist sehr kontrolliert. Es ist halt nicht sehr aufregend, ist eben das Ding. Also wer hier jetzt auf so eine Rache-Story à la John Wick wartet, das ist nicht der Film für euch. Das ist etwas sehr viel Theaterhafteres. Das ist bodenbehafteter. Das ist auf eine sehr interessante Art realistisch. Und damit müsst ihr rechnen, wenn ihr den sehen wollt. Genau. Hast du noch irgendwelche bestimmten Punkte? Weil ich habe eigentlich nicht groß irgendwie was Positives oder Negatives zu sagen ansonsten.
Ja, ja, ich weiß auch nicht, was mir sonst noch so aufgefallen ist, aber ich fand jetzt echt beim zweiten Gucken ist mir nochmal viel, viel mehr aufgefallen. Also wenn man dann ja quasi weiß, dass er Odysseus ist und das mit dem Blickwinkel schaut, hat der Film auch so viele Momente einfach, wo so super subtile Sachen irgendwie auch vermittelt werden, die man dann danach rausliest. Und ich bin jetzt irgendwie nochmal richtig begeistert von dem gewesen heute, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ansonsten habe ich mir, glaube ich, auch tatsächlich alles vom Herzen gesprochen.
Das ist schön. Ja, die Komponistin übrigens Rachel Portman, welche einige aus Chocolat kennen sollten, lustigerweise auch mit Juliette Binoche. Also, aber ja, sie ist eine vielbeschäftigte und sehr, sehr verlässliche Komponistin. Und ja, ansonsten, ich war auch mit dem Werk des Regisseurs nicht wirklich vertraut. Ich habe einen vertrauten Namen gesehen. Nämlich, lustigerweise, mir kam einer der Namen im Abspann bekannt vor, was das Drehbuch anging. Einer der Co-Autoren hier vom Drehbuch ist John Colley. Und dieser ist auch Co-Drehbuchautor von Master and Commander.
Okay, den habe ich nicht gesehen.
Und das fand ich einen interessanten Link einfach, wo ich dachte, weil der Film ist nämlich auch halt nicht irgendwie super flashy. Der ist halt wirklich sehr gegründet, realistisch. Wir zeigen es, wie es ist. Und da ist nämlich die Gewalt auch sehr, sehr irgendwie so, ja, sie ist brutal, aber sie ist auch irgendwie einfach so abgehandelt dann. Und dann einfach so, hier, Leute sterben, aber das ist halt einfach die Welt, in der wir leben. Und ja, ich weiß nicht, ob er jetzt halt auch super großen Einfluss darauf hatte hier, aber das fand ich noch einfach eine interessante Parallele. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr dürft hier kein großes Ausstattungskino erwarten, à la Gladiator oder sowas. Das ist halt wirklich was vollkommen anderes. Es ist, wie du gesagt hattest, es ist ein sehr, sehr bodenständiges, es ist ein fast schon so ein Kammerspiel tatsächlich in vielen Szenarien. Mit ein bisschen Gewalt zwischendurch, mit sehr interessanten halt die stellen sehr interessant so die Politik da von damals, die Bräuche und diese ganzen Sachen, die Einstellungen von diesen Menschen. Für Leute, die ja die Odyssee überhaupt nicht kennen, würdest du sagen, das funktioniert tatsächlich so als Einzelstory, ohne das Ganze davor und die deuten das halt nur an in Dialog?
Ja, würde ich schon sagen, weil es geht ja eigentlich wirklich immer um die Sachen, die so in dem Moment passieren und die Dynamiken zwischen den Charakteren. Deshalb finde ich, also ich glaube, das Allgemeinwissen, was eigentlich fast jeder ja über die Odyssee irgendwie hat, reicht da völlig aus. Oder das, was auch der Film einem dann vorgibt und im Laufe sozusagen revealed über die Story, da ich finde, das reicht völlig aus.
Ich glaube, ich habe den perfekten Vergleich gefunden. Das hier ist die gritty, low-budget-Western-Version von dieser Geschichte. Es hat sehr viele Western-Elemente, was das angeht. Der Typ, der dann halt lange Zeit wieder nach Hause kommt und dann gibt's Rache und dieses und das und jenes. Ich finde, das ist eine halbwegs treffende Parallele, könnte man sagen. Okay. Es ist halt ansonsten halt, optisch hat's jetzt nicht viel mit Western zu tun und so weiter, aber halt die Art und Weise, wie die Story erzählt wird, gibt's ein paar
Gemeinsamkeiten. Aber von der Inszenierung auf jeden Fall anders.
Ja, ja, definitiv. Es ist halt, wie gesagt, es ist sehr, sehr, es ist, was sie eben hier, die holen das Maximum aus diesen wunderschönen Locations raus, in denen sie sind. Und es wirkt alles so ausgewaschen, es wirkt alles sehr, eingelebt. Also das wirkt alles so, als wäre es einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und halt ist es ein bisschen komisch, dass halt alles super alt aussieht, weil natürlich sind die ja irgendwie, also das ist jetzt so der Zeit, wo die eigentlich halt vollständig sein müssten, diese Gebäude und das alles. Das müsste eigentlich ganz anders aussehen. Aber weiß nicht, vielleicht steckt da ja irgendwie eine Metapher drin, bei der sie sich was gedacht haben. Und die haben sich auch einfach gedacht, machen wir es besser aus unserem kleinen Budget und sind einfach hier. Ich bin mir sicher, es gab hier und da ein paar Optical Effects, da gab es irgendwelche Visual Effects Leute im Abspann. Aber ich weiß halt nicht, in welcher Kapazität. Aber ja, wenn ihr diese Geschichte, also ein Teil dieser Geschichte aus diesem interessanten Blickwinkel sehen möchtet, mit diesem Schwerpunkt und euch nicht daran stört, dass es, wie gesagt, das ist sehr geerdet und gemächlich erzählt, aber angemessen. So, es wird euch nicht langweilig, es ist immer irgendwas los bei den Charakteren und dialogtechnisch und es sieht auch einfach sehr hübsch aus. Dann würde ich sagen, traut euch ran, auch wenn ihr tolles Schauspiel sehen wollt. Also das wäre meine Meinung.
Ja, also ich kann den auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist kein Film für nebenbei. Also wenn ihr den guckt, lasst euch wirklich drauf ein, weil der hat sehr viele Ebenen und sehr viel, was man da durch Beobachten einfach rauskriegt. Aber ich finde den toll inszeniert. Die haben aus dem, was sie hatten, super viel gemacht. Tolle Darsteller, tolle Musik. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, um sich auch die Wartezeit bis zu Nolans Odyssee zu vertreiben.
Ja, das ist ein ganz hübsches Filmchen für zwischendurch, wenn man da entsprechend dramatisch unterhalten werden möchte. Das ist also unsere Meinung zu The Return oder Rückkehr nach Ithaka. Unsere Empfehlung habt ihr. Wir hoffen, falls ihr ihn schaut, dann gefällt er euch. Vielleicht sind da auch Schauspieler, schon Schauspielerinnen bei, die ihr mögt. Das war's von uns beim Telestammtisch. Bitte vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, uns zu teilen halt auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, überall, wo ihr gute und bessere Podcasts finden könnt. Teilen hilft, liken hilft, kommentieren hilft. Also wir freuen uns ganz, ganz doll und kommt auch gerne auf den Discord-Server, da könnt ihr mit uns in privat chatten und uns übers Wettern über, Stephen King's S und Lord of the Rings und so weiter, könnt ihr uns da belauschen. Immer ein großer Spaß. Laura, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Besprechung.
Das hoffe ich auch. Ciao, ciao.
Tschüss.